Frühjahr 2021. Die Corona-Pandemie bestimmt unseren Alltag. Kontaktbeschränkungen, leere Innenstädte, volle Intensivstationen und vor allem die Angst vor dem Virus. Für viele Menschen ist die Impfung damals der erste Schritt zurück in ein normales Leben. Doch genau in dieser Ausnahmesituation passiert etwas, das diese Hoffnung, das Vertrauen in die Impfung erschüttert. Tatort diesmal Shortens. Hinter den Kulissen des Impfzentrums in Roffhausen trifft die Krankenschwester Nicole eine weitreichende Entscheidung. Eigentlich heißt die Frau natürlich anders. Es ist eine Entscheidung, wegen der sie sich später vor Gericht verantworten muss. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tatort Nordwesten, dem True Crime Podcast mit wahren Fällen aus Norddeutschland. Mein Name ist Julian Reusch und heute sprechen wir über den sogenannten Impfskandal aus Friesland, wie er in der Öffentlichkeit genannt wurde. Zusammen mit Katja Lührs, Koordinatorin des Thementeams Soziales bei der Nordwestzeitung, finden wir heraus, was damals in Roffhausen wirklich passiert ist, wie es dazu kommen konnte und ob der Begriff Skandal überhaupt angebracht ist. Hallo Katja, schön, dass du mal wieder da bist.
Ja, hallo Julian, ich freue mich auch, dass ich mal wieder hier sein kann.
Sehr gern, auch wenn wir jetzt in eine Zeit zurückspringen müssen, an die wir uns, glaube ich, alle eher ungern zurückerinnern. Wir gehen nochmal richtig rein in die Corona-Pandemie, wenn man so will. Der erste Corona-Fall in Deutschland, den gab es am 27. Januar 2020. Damals wurde er gemeldet. Und da war es auch noch nicht absehbar, welche Wucht ja dieses Virus entfaltet in Europa, in Deutschland. Die Krankenhäuser wurden überlastet. Es gab noch keine Impfmöglichkeiten. Die Todesfälle im Zusammenhang mit Corona sind nach oben geschnellt. Und es dauerte dann fast ein Jahr, bis es wirklich zu den ersten Impfungen kam. Und in dieser Zeit gab es dazwischen Kontaktbeschränkungen, Abstandsregelungen, die Maske gehörte zum Alltag. Wir erinnern uns noch alle an diese Zeit. Und genau. Und genau in dieser Situation spielt jetzt unser Fall. Wir springen zum 21. April 2021. Katja, was ist da in Roffhausen passiert?
Ja, an dem 21. April 2021 war die examinierte Krankenschwester Nicole, wie wir sie ja nennen hier, in Roffhausen im Einsatz und war dafür zuständig, die jeweiligen Impfdosen zusammenzustellen und jeweils das eigentliche Impfmaterial zusammen mit Kochsalzlösung aufzuziehen, genau. Und an diesem 21. April waren 217 Menschen im Impfzentrum und später hat man dann eben rekonstruieren können, dass genau 126 von diesen Männern und Frauen eben in dem Zeitraum dort waren, als die Nicole im Labor diese Spritzen aufgezogen hat.
Und es waren ja damals auch vor allem, weil Impfstoff war noch knapp, nicht für alle die Impfung frei, sondern ja nur für ganz ausgewählte Gruppen.
Ja, das war eine hochvulnerable Personengruppe, eben hochbetagte Menschen, die chronisch krank waren und also eben Personen, um die man sich ohnehin schon große Sorgen gemacht hat. Und das waren ja diejenigen, die als erstes geimpft werden sollten.
Du hast schon gesagt, sie war dafür zuständig, den Impfstoff BioNTech-Pfizer, wir erinnern uns noch alle an die Namen, die es damals so gab, aufzuziehen. Doch dabei passiert etwas, was den ganzen Fall dann richtig ins Rollen bringt.
Die Krankenschwester hat dann eine Ampulle mit dem eigentlichen Vakzin fallen lassen. Man kann das im Nachgang nicht wirklich rekonstruieren, was genau passiert ist. Also auf jeden Fall ist ihr die wohl runtergefallen und kaputt gegangen. Und damit war halt dann der eigentliche Impfstoff war dann halt
vernichtet,
war
nicht da.
Genau, der war nicht mehr da. Und in ihrer Not hat sie dann, weil sie sich nicht getraut hat, sofort zu sagen, was passiert ist, hat sie dann andere Impfampullen, die schon leer waren, da waren halt eben noch Reste drin, das konnte man dann auch alles rekonstruieren, hat sie dort eben Reste rausgezogen und das Ganze mit Kochsalz verdünnt und hat dann eben die 6 Ampullen, die sie normalerweise gefüllt hätte mit der eigentlichen Ampulle, die aber ja nun mal leider zerbrochen war, hat sie dann eben diese 6 Ampullen so zubereitet.
Genau, die 6 Spritzen meinst du, ja.
Genau. Da hat sie dann eben diese 6 Spritzen draus gezogen, eben mit Kochsalzlösung und eben mit einem verdünnten Impfstoff.
Genau, viel zu dünn, also viel zu wenig Impfstoff war da drin. Sie hat es nicht irgendjemandem gesagt, was das Missgeschick war an dem Tag, sondern diese Spritzen wurden dann verimpft.
Sie hat sich überhaupt nicht dazu geäußert. Die sind einfach, haben ihren Weg gefunden und sind dann eben verspritzt worden an Menschen, die davon ausgehen, dass sie nun halt einen Schutz haben. Und die halt eben zu dieser besonderen Risikogruppe gehören. Und das ist natürlich schon auch, also für diese Menschen in den Zeiten war das natürlich besonders schlimm.
Ja, absolut. Genau, darüber sprechen wir auch nochmal, ja, was dann, als das Thema öffentlich wurde, was das auch mit den Menschen gemacht hat. Wir sitzen hier zusammen, weil wir über den Fall sprechen. Also das Thema ist dann ja auch irgendwann an die Öffentlichkeit gekommen, weil du sagtest es schon, sie war zu dem Zeitpunkt, wo sie diese Spritzen vorbereitet, offenbar alleine in dem Raum, in dem Bereich. Und hätte sie jetzt niemandem davon erzählt, wäre es womöglich niemals ans Tageslicht gekommen. Doch es geht ja dann anders weiter. Sie hat zwar an dem Tag niemanden von ihrem Missgeschicht Malheur berichtet, sondern es ist dann anders weitergegangen.
Sie hat sich dann am Tag danach einer Arbeitskollegin anvertraut und hat dann dieser Arbeitskollegin eben von ihrem Missgeschick erzählt. Und diese Arbeitskollegin hat dann aber auch sofort geschaltet und hat dann eben entsprechend die Vorgesetzten eingeschaltet, informiert über das, was passiert ist. Und diese Vertrauensperson, die war auch schon im Vorfeld sehr kritisch gewesen, weil sie mit der Nicole halt auch über WhatsApp und Nachrichten ausgetauscht hatte und eben wahrgenommen hatte, dass die Nicole eine etwas zwiegespaltene Meinung zu dem ganzen Thema Impfen hatte. Und nun kam sie eben mit dieser Geschichte um die Ecke, dass ihr eine Ampulle zerbrochen sei. Und vor dem Hintergrund hat die Kollegin das einzig Richtige gemacht, eben sofort dann eben die Leitung vom DRK in Kenntnis gesetzt.
Absolut, genau. Du hast jetzt schon gerade so ein bisschen durchblicken lassen. Die beiden kennen sich natürlich schon ein paar Tage länger. Und die Kollegin und Nicole sind jetzt keine engen Freundinnen, sondern sie steht der Nicole eher skeptisch gegenüber. Du hast schon von eher skeptischen Corona-WhatsApp-Nachrichten gesprochen. In der Öffentlichkeit ging es irgendwann so weit, dass sie bis zur Corona-Leugnerin irgendwie tituliert wurde. Kannst du noch ein bisschen zwischen den beiden das erzählen?
Also wie du schon sagst, sie sind halt oder waren nicht befreundet, aber die Nicole hat halt eben schon auch Corona-kritische Facebook-Kommentare gepostet, hat sich auch eben, und das war nicht nur Corona-kritisch, sondern auch sonst Irrungen und Wirrungen da kundgetan über Angela Merkel, über Bill Gates und also das war schon sehr krude, was sie da halt behauptet hat. Und das wusste halt eben diese Kollegin und insofern, ja, war sie schon ein wenig aufmerksam, dass das irgendwie nicht zusammenpasste, dass nun auch noch diese Impfampulle kaputt gegangen ist. Das hat sie natürlich sehr skeptisch gemacht und da hat sie vermutlich auch davon ausgegangen, dass da mehr hinterstecken könnte.
Bevor wir da jetzt weiterreden, vielleicht jetzt auch ist der Zeitpunkt gekommen, dass wir einmal über Nicole sprechen. Was weiß man über sie?
Also was man weiß, ist, dass sie eine examinierte Krankenschwester ist und dass sie vorher in einer Pflegeeinrichtung gearbeitet hat, als alleinerziehende Mutter ist und dass man ihr aber in der Position vorher gekündigt hat, weil es dort Streitigkeiten gab und der Arbeitgeber offensichtlich nicht zufrieden war. Das spielt in diesem Fall aber auch gar keine Rolle. Auf jeden Fall hat man ihr gekündigt und sie war auf der Suche nach einem neuen Job. Und dann hat sie eben mitbekommen, dass das Impfzentrum in Roffhausen Mitarbeiter sucht. Und als examinierte Krankenschwester ist sie natürlich wunderbar geeignet, um halt diesen Job zu machen, der ja sehr verantwortungsvoll halt schlussendlich ist. Ne? Genau. Gerade in jener Zeit eben. Ne?
Absolut. Am 5. März tritt sie dann dort ihren Dienst das erste Mal an. Und hier kommt jetzt auch wieder mit ins Spiel, dass ja diese Corona-skeptischen, verschwörungsartigen Kommentare da bei Social Media dabei waren. Sie war dann vom 5. März bis 20. April dort angestellt, ehe sie dann freigestellt wurde wegen den Vorwürfen. Und nun kommt es dann ja auch noch zur Überlegung, war das wirklich nur diese eine Ampulle?
Ja, also das hat dann eben für große, große Aufregung gesorgt, weil klar war, zwischen dem 5. März und dem 20. April sind viele tausend Menschen geimpft worden. Und wir müssen einfach auch darüber dann sprechen, eben in jener Zeit. Die Menschen waren unfassbar verunsichert, hatten Ängste, dass sie eben an dieser fürchterlichen Krankheit sterben. Und Angst hat halt, Angst ist immer ein schlechter Berater halt. Und in diesem Fall waren die Menschen wahnsinnig verunsichert. Und so ist natürlich dann diese Situation entstanden, dass auf einmal im Raum stand, dass unter Umständen 10.000 Menschen, unter diesen 10.000 Menschen viele betroffene Männer, Frauen eben sind, die nicht geimpft sind, weil sie eventuell tatsächlich auch weitere Ampullen entweder irgendwie hat fallen lassen oder ausgetauscht hat oder verdünnte Lösungen aufgezogen hat. Das wusste man ja alles nicht. Man wusste eben nur von dieser einen Situation und ob sie möglicherweise schon als potenzielle Corona-Leugnerin dann einfach gesagt hat, ich habe hier die Macht und ich ziehe jetzt hier nur eben Kochsalzlösung auf.
Das, deine
Systematik hintersteckt. Und das musste dann natürlich auch überprüft werden, was man ja auch durchaus nachvollziehen kann.
Ja, und das muss man auch sagen, das wurde natürlich auch gemacht, aber von anfänglich, sie sagte ja auch immer, ist immer bei ihrer Geschichte geblieben, kann man auch vorwegnehmen, 6 Spritzen, die sie so aufgezogen hatten mit nicht ausreichend Impfstoff. Und an dem Tag 126 möglichen Opfern wurden dadurch, durch diese potenzielle Möglichkeit, plötzlich über 10.000 Menschen in Friesland, die betroffen sein konnten. Hat dann auch der Landkreis so nach außen kommuniziert. Wie ging es jetzt weiter? Spätestens jetzt wurde auch deutschlandweit, ich glaube international, darüber berichtet. Und hier kam dann auch irgendwann das Wort Impfskandal auf.
Wie wir eben schon sagten, also große Unsicherheit eben bei den potenziell Betroffenen und auch die Impfung war ja komplett neu. Und vor dem Hintergrund eben, dass auf einmal unter Umständen 10.000 Menschen betroffen sind, wollten die Betroffenen natürlich wissen, also was ist jetzt mit mir? Bin ich jetzt geschützt? Bin ich jetzt nicht geschützt? Was muss ich jetzt machen? Und vor allen Dingen, wenn nur Kochsalz verspritzt wurde, ist das unter Umständen gefährlich, weil die Menschen wissen oder wussten halt eben nicht, was halt eben, ob das Kochsalz eine gefährliche Konzentration hatte oder nicht. Und wie es jetzt überhaupt weitergeht, ob sie eine dritte Impfung brauchen und wahnsinnig viel Verunsicherung, Angst. Und das hat natürlich auch viele andere Medien auf den Plan gerufen. Die Süddeutsche, der Spiegel, die Bild-Zeitung, aber auch internationale Medien. Und das hat natürlich auch nicht unbedingt dazu beigetragen, dass die Menschen sich sicherer gefühlt haben. Aber man darf halt auch einfach nicht vergessen, zu jenem Zeitpunkt, man wusste nach wie vor noch immer unglaublich wenig über Corona, über Impfungen, über die Nebenwirkungen der Impfung, über die Langzeitfolgen der Impfung. Da war ja noch so viel Unwissenheit und das kam halt alles sozusagen zusammen.
Da muss man auch die Angst der potenziellen Betroffenen ja auch total verstehen können. Also dass die natürlich wissen wollen, ist dann in dem Moment eine weitere Impfung, da wäre es dann ja vielleicht einige schon die dritte gewesen, die heutzutage einige ja schon haben oder viele haben, aber damals ja noch total ungewöhnlich war, über 3 Impfungen zu sprechen. War das gefährlich, war es nicht gefährlich? Das hat dann einfach sehr emotional geführte Debatten nach sich gezogen.
Also ich kann dazu auch nur sagen, mein Vater, der wurde damals auch geimpft, genau dort in jener Zeit halt. Und das fiel auch in diese, der war damals auch eben schon Mitte, Ende 80. Und wir haben dann auch uns große Sorgen gemacht, ob er jetzt irgendwie eigentlich geimpft ist oder nicht. Wir haben es dann daran festgemacht, also dass es ihm nicht gut ging und er halt gemerkt hat, da ist irgendwas jetzt gekommen an Impfung sozusagen, was mit meinem Körper was anstellt. Also er hat dann halt eben hier Körpergliederschmerzen gekriegt und dann haben wir gesagt, okay, in diesem Falle ist er auf jeden Fall, hat er eine Impfung erhalten, die offensichtlich auch in irgendeiner Form das Immunsystem aktiviert hat, dass er jetzt halt eben geschützt ist. Aber das wussten halt eben ganz viele auch nicht und nicht bei jedem ist das dann halt so zu spüren. Ne?
Nicole hat dann übrigens geschwiegen, hat sich einen Anwalt genommen, die Polizei hat eine Soko gegründet, die Soko Vaccin und dann war es auch noch so, wir hatten ja schon gesagt, 126 potenzielle Opfer an dem Tag, wo sie zugegeben hat, mir ist da dieses Missgeschick passiert. Die haben dann ja auch noch einen weiteren Schritt machen müssen im Vergleich zu den am Ende 10.000, die dann ja auch nochmal nachgeimpft wurden.
Die 126, die man eben zuordnen konnte, da war das, ist es eigentlich aus medizinischer Sicht relativ einfach gewesen, weil man diese Menschen haben einfach einen Antikörpertest gemacht. Und anhand des Antikörpertests kann man dann eben feststellen, ob sie eine Impfung bekommen haben oder nicht. Und da war es dann am Ende so, dass von diesen 126 eben 15 betroffene Personen keine entsprechenden Antikörper halt hatten. Und so ist es dann am Ende bei dem eigentlichen Verfahren ja auch zu dieser Zahl 15 potenzielle Betroffene dann gekommen.
Genau, das können wir schon mal vorwegnehmen, da sprechen wir auch noch gleich drüber. Am Ende wurde sie ja wegen Körperverletzung in eben diesen 15 Fällen angeklagt. Wie es dann ausgegangen ist, da sprechen wir gleich drüber. Das waren jetzt aber nur die 126, die, wie gesagt, an dem Tag, wo sie es zugegeben hat, dass ihr das passiert ist, die haben diesen Antikörpertest gemacht. Die potenziell Zehntausenden, die in dem Zeitraum, wo sie da angestellt war, geimpft wurden, da hieß es einfach, ihr solltet eine Nachimpfung machen. Und da haben die dann mit Impfstationen in Wittmund, Ammerland, Wilhelmshaven zusammengearbeitet.
Ja, also das finde ich auch wirklich bemerkenswert an dieser ganzen Geschichte, muss ich ganz ehrlich sagen. Also von diesen 10.000 Menschen, ich glaube am Ende haben sich irgendwie 3.000, 4.000 nachimpfen lassen. Viele haben es dann eben auch so gemacht anhand der Nebenwirkungen, dass sie gesagt haben, okay, ich brauche mich nicht nachimpfen zu lassen. Ich sehe halt, ich habe eine Impfung bekommen. Aber in der Zeit, wo einfach auch noch gar nicht klar war, welche Langzeitwirkungen eventuell da sind und diese ganze Verunsicherung, dann nochmal zu sagen, ich setze jetzt noch eine Impfung drauf, das finde ich schon auch echt eine krasse Nummer, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, dass das die Leute auch teilweise wütend gemacht hat, natürlich verunsichert, aber auch wütend, das kann man auch ein Stück weit tatsächlich nachvollziehen, ne? Dass die einfach ja gar nicht wussten, wohin und wie es jetzt, und noch eine Impfung drauf, also...
Die Angst vor dem Ungewissen war einfach sehr groß in dem Moment. Wir haben schon gesagt, Nicole hat sich ja einen Anwalt genommen. Während sie geschwiegen hat, hat der sich dann aber mitten in dieser ganzen Debatte an die Öffentlichkeit gewendet. Der wollte nämlich einige Dinge aus seiner Sicht nochmal wiedergeben.
Der Anwalt hat eben sehr deutlich gemacht von Anfang an, dass dieser Vorfall am 21. April definitiv einmalig gewesen ist und dass es eben keine weiteren Tage gegeben hat, an denen die Krankenschwester den Impfstoff also eben nicht pflichtgemäß in der vorgesehenen Menge eben aufgezogen hat und dass das halt eben die einzige falsche Entscheidung gewesen sei, dass sie aber ja sofort dann im Grunde genommen auch darüber die Mitarbeiterin oder Kollegin davon in Kenntnis gesetzt hat.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Und der Anwalt kritisiert halt auch tatsächlich die Darstellung vom Landkreis und von der Polizei. Nicole hätte eben keine reine Kochsalzlösung auf Spritzen gezogen, also so wie es eben der Landkreis und die Polizei wohl mehrmals dargestellt hätten, sondern er spricht halt eben von einem vermischten Restimpfstoff aus mehreren Ampullen und dass somit eben am Ende ein stark verdünnter Impfstoff eben eingesetzt wurde und dass das Nicole auch immer so gesagt hätte. Und damit ja eigentlich auch impliziert wird, dass die Nicole eigentlich den Menschen ja dann doch helfen wollte und in ihrer Not dann immerhin ja noch diesen Impfstoff eben verdünnt dann mit aufgezogen hätte. Und die Polizei und der Landkreis, die haben es halt eben so dargestellt, dass sie eben nur Kochsalz aufgezogen hätte und da eben dann kein Impfstoff drin gewesen wäre.
Was er dann auch noch gesagt hat, ist so ein bisschen zu ihrer Situation und hat versucht zu erklären, warum auch Nicole sich nicht getraut hat, vielleicht auch in dem Moment was zu sagen. Da hat er auch noch eine Argumentation vorgebracht.
Ja, das muss wohl das Arbeitsklima dort im Impfzentrum in Hoffhausen gewesen sein, dass wohl dort eben die Mitarbeiter teilweise wohl sehr unter Druck gesetzt worden seien und Nicole halt eben auch erzählt, dass sie erlebt hat, dass gerade 2 Tage vorher jemand irgendwie gekündigt worden sei, weil diese Person zu luschig mit dem Impfstoff umgegangen sei, dass die halt eben nicht ordentlich aufgepasst hat. Und der Impfstoff war ja wahnsinnig knapp. Und man konnte eben aus dieser einen Ampulle Impfstoff 6
Spritzen aufziehen.
Ja. Und da ist wohl jemandem gekündigt worden, der da halt eben nicht sauber und ordentlich gearbeitet hat. Und sie wollte natürlich einfach auch ihren Job behalten und hatte große Angst, dass man ihr kündigen könnte, wenn sie eben da mit der Wahrheit ums Licht kommt und sagt, ihr ist eine Ampulle runtergefallen.
Sie habe massiven Druck einfach in dem Moment verspürt. Der Anwalt hat dann auch noch gesagt, dass sie geschockt sei von den neuen Vorwürfen, dass es jetzt auf einmal über 10.000 Menschen potenziell gäbe, weil auch da wiederholen wir uns, sie ist schon eigentlich immer bei ihrer Geschichte geblieben, dass das einmalig war. Mit dieser ganzen Aufmerksamkeit drückt dann ja auch das DRK selber, das Impfzentrum selber so ein bisschen in den Fokus, weil da hat sich dann ja auch Landrat Sven Ambrosi aus Friesland nochmal eingeschaltet.
Ja, genau. Der findet da schon sehr deutliche Worte damals, weil ursprünglich hatte man ein sehr großes Vertrauen ja ins Deutsche Rote Kreuz. Und weil man das eben als extrem zuverlässige Organisation für medizinische Dienstleistungen kennt. Aber man hätte halt auch, wäre davon ausgegangen, dass es eben das Vier-Augen-Prinzip gibt. Also das heißt eben, die Spritzen werden aufgezogen und jemand anderes beobachtet das. Aber das hat halt eben in diesem Falle definitiv nicht stattgefunden. Und genau dadurch ist es halt zu diesem Malheur gekommen und zu dieser unsäglichen Situation mit diesen Auswirkungen für mehrere 10.000 Menschen halt.
Genau, dieses Vier-Augen-Prinzip ist dann wohl erst im Nachgang eingeführt worden. Und was jetzt quasi ja noch ein, ich nenne es mal, Nebenschauplatz wurde, das DRK wurde daraufhin nochmal überprüft und dann kam ja nochmal eine zweite Welle, weil da nicht das Stichwort Abrechnung.
Ja, das ploppte dann auch noch auf im Zuge der Ermittlungen der Vakzingruppe, dass man festgestellt hat, dass die Abrechnungen angeblich nicht zu 100% korrekt abgerechnet worden seien. Dort, also da standen auch Summen im Raum. Also der Spiegel hatte irgendwas geschrieben von 50.000 Euro und
im Monat, glaube ich, sogar.
Ja, also das war alles sehr wild und genau. Und das hat auf jeden Fall natürlich nochmal dazu beigetragen, dass diese ganze unsägliche Situation immer mehr diesen Skandalcharakter bekommen hat halt. Also da auf einmal war es nicht nur die Krankenschwester, sondern auch noch das ganze, also Deutsche Rote Kreuz da vor Ort, was angeblich nicht sauber gearbeitet hat und seine Mitarbeiter angeblich nicht so bezahlt, wie es eigentlich angegeben hatte. Man muss aber gleich im Vorfeld auch dazu sagen, dass sich das alles nicht nicht bewahrheitet hat und da auch nichts weiter bei herausgekommen ist.
Diese Vorwürfe konnten entkräftet werden und damit komplett aus der Welt geräumt werden. Nichtsdestotrotz, in der Situation wurde der Kreisgeschäftsführer beurlaubt, eine Vorsitzende hat ihr Amt ruhen lassen. Also es waren sehr, sehr unruhige Zeiten, damals gerade in Friesland beim DRK dort vor Ort. Machen wir einen kleinen Sprung. Es wurde weiter ermittelt gegen Nicole. Es wurde aufgearbeitet und dann kam es ja wirklich zur Anklage am Landgericht in Oldenburg. Der Vorwurf war Körperverletzung in 15 Fällen. Wir haben schon gesagt, wie diese 15 Fälle zustande kamen. 126 Menschen wurden auf Antikörper untersucht und bei 15 wurde quasi kein Impfschutz nachgewiesen. Du warst vor Ort und hast den Prozess ja auch begleitet. Da hast du wahrscheinlich Nicole auch das erste Mal persönlich gesehen. Wie hast du sie da wahrgenommen?
Ja, genau. Also da habe ich sie das erste Mal erlebt. Also sie hat halt eben die ganze Zeit geschwiegen und hat da hat halt eben gesessen dort und eigentlich auch sich nichts anmerken lassen. Also es war völlig regungslos, dieser Mensch halt. Also als ob sie auch so eine Schutzmauer um sich aufgebaut hat und das jetzt irgendwie durchstehen will, muss. Genau, so kam sie halt eben darüber. Also man hatte jetzt nicht den Eindruck, dass sie sofort irgendwie versucht, allen zu erklären, warum sie unschuldig ist oder dass sie in irgendeiner Form Kontakt aufnimmt mit den Menschen, die dort zugehört haben, sondern sie hat da einfach gesessen und hat zugehört.
Sie hat auch da, glaube ich, ist bei ihrer Geschichte nach wie vor geblieben mit diesen 6 Spritzen, die es nun mal gab. Aber in der Anklage waren ja von 15 Fällen die Rede. Wie hat sich das dann später aufgelöst im Laufe des Prozesses?
Die 15 Fälle sind ja nur entstanden aufgrund dieses Antikörpertests. Und das wollte man ja versuchen nachzuweisen. Aber am Ende konnte man ihr im Grunde genommen nur diese 6 Fälle, die sie zugegeben hat, auch zuordnen. Und darin hat halt auch die Richterin eben auch, ja, also das ist ja das Einzige, was man als Beweis hatte, ihr Geständnis im Grunde genommen. Sonst hatte man ja einfach nichts. Deshalb kann man eben auch nur von diesen 6 Personen ausgehen, die eben keine vollständige Impfung also bekommen haben aufgrund ihres Fehlverhaltens.
Das Gericht hat dann auch nochmal ja argumentiert, man könne nicht 1:1 das weiterrechnen, nur weil bei 15 Personen kein vollständiger Impfschutz vorhanden sei, kann man nicht darauf den Rückschluss ziehen, dass sie auch dafür verantwortlich ist. Ich glaube, so habe ich das Urteil dann auch verstanden.
Genau.
Was vielleicht auch noch interessant ist, dass vor Gericht, das hast du auch miterlebt, dann ihre Lebensgefährtin, ich glaube, das war dann eine neue Lebensgefährtin, die in ihr Leben getreten ist, vor Gericht ebenfalls ausgesagt hat. Und wir haben ja schon anfänglich gesagt, es war dann ja auch im Raum, dass sie sehr Corona skeptisch mal mindestens unterwegs gewesen sei. Und nun wurde ja auch die Lebensgefährtin dazu befragt.
Ja, das war wirklich eine sehr wirre Aussage damals. Und wie ich es damals erlebt habe, mein Eindruck war halt, als ob diese Lebensgefährtin eher die Nicole belastet, weil sie hat also so wirre Geschichten erzählt. Und dann war auf einmal die Rede von 4 Ampullen und auch auf Nachfrage der Richterin damals. Und dann hat sie das wieder bestätigt. Und ich hatte den Eindruck, also alles, was diese junge Frau da von sich gibt, sorgt eigentlich eher dafür, die Nicole wieder reinzureiten. Das war sicherlich überhaupt nicht die Absicht, aber es kam völlig krude und wirr und ohne Struktur in dem Zusammenhang rüber. Und ich habe mich wirklich gefragt, was erzählt diese junge Frau dort? Also ich konnte das überhaupt gar nicht nachvollziehen, was sie überhaupt erzählt hat.
Ja, du hast es schon gesagt. Sie hat nämlich erst behauptet, Nicole habe ihr gegenüber mal von 4 runtergefallenen Ampullen gesprochen. Ach nee, dann waren es doch wieder nur eine. Dann hat sie noch wohl irgendwie im Nebensatz gesagt, ja, Nicole war ja gegen Impfen. Also das waren sicherlich alles keine Aussagen, die ihrer Lebensgefährtin, die waren zu dem Zeitpunkt ja ein Paar,
ja,
sicherlich nicht geholfen hat.
Genau. Und wo du das gerade nochmal sagst mit diesen 4 Ampullen, das ist ja übrigens auch etwas, was ja die Polizei auch nochmal versucht hat nachzustellen. Wie schnell gehen eigentlich diese Ampullen kaputt? Also um 4 Ampullen kaputt zu machen, dann müsste sie die tatsächlich, glaube ich, alle einzeln auf den Boden geschmissen haben.
Gewaltsam runtergeworfen
haben, weil die Polizei tatsächlich festgestellt hat, dass es nicht so einfach ist, selbst wenn einem eine Ampulle runterfällt, die geht nicht sofort kaputt halt. Also ich kann es mir schon vorstellen, wenn halt irgendwas unglücklich fällt, dann kann sowas halt passieren. Aber
dass das viermal passiert,
das wäre schon völlig abstrus gewesen. Also passt auch überhaupt nicht in das Bild und auch gar nicht zu dem, was die Nicole ja gesagt hat, dass sie ja auch dazu steht, dass ihr diese eine Ampulle runtergefallen ist und die eben kaputt gegangen ist und sie in der Not dort eben versucht hat, irgendwie das noch zu strecken mit anderem Impfstoff halt. Ne?
Das Glas, wie gesagt, die haben es sogar versucht, die Ermittler das mal nachzuspielen, ist so Glas bei Corona-Impfung, ich glaube generell bei Impfungen in solchen Gläsern, das sind hochwertiges Borosilikatglas. Ich habe es extra nochmal nachgelesen. Sei wohl der komplette Standard, weil die müssen ja auch verschiedene Temperaturen aushalten. Das wurde ja auch gekühlt. Manches ist sogar eingelagert, tiefgefroren eine Zeit lang. Das wird dann rausgeholt. Also so Glas muss schon einiges aushalten. Und das ist bei Corona-Impfungen nicht anders. Deswegen ist es nicht die Regel, dass selbst wenn es mal runterfällt, dann sofort zerspringt. Vor Gericht war auch ein Polizist, dann nochmal ein wichtiger Zeuge, der ausgesagt hat. Der war dann ja von Beginn an mit diesem Fall betraut.
Genau, also dieser Polizist hat eine sehr entscheidende Rolle gespielt. Der hatte sie halt gleich auch damals im April vernommen und hatte von Anfang an einfach das Gefühl, dass sie mit offenen Karten spielt, dass sie sehr glaubwürdig rüberkommt. Und ich meine auch, dass er damals gesagt hat, dass er ja schon auch häufig Menschen vernommen hat und auch wirklich einfach das Gefühl hatte von Anfang an, sie sagt die Wahrheit und dass er sie für sehr glaubwürdig gehalten hat. Und das hat er halt auch da vor Gericht nochmal sehr deutlich gemacht, dass er eigentlich davon ausgeht, dass es wirklich nur diese 6 Ampullen halt waren.
Jetzt sind wir vielleicht an dem Punkt, wo wir dann wirklich mal übers Urteil sprechen müssen, Katja. Wie hat das Gericht am Ende entschieden?
Ja, also die Staatsanwaltschaft damals im Plädoyer hatte ein Strafmaß von 6 Monaten ohne Bewährung gefordert. Der damalige Oberstaatsanwaltschaft hatte gesagt, eben das Vertrauen in die Integrität staatlicher Seuchenbekämpfungsmaßnahmen wurde erheblich angegriffen. Da hat er natürlich auch einen Punkt. Diese Verunsicherung der Bevölkerung habe sich auch wiedergespiegelt in diesen 3.500 bis 4.000 Nachimpfungen. Und die Menschen seien eben ja in großer Sorge gewesen. Und dass das ja, also wer so eine Impfkampagne sabotiert, ja, eine staatliche Impfkampagne, der müsse eben auch mit erheblichen Konsequenzen rechnen. So halt eben der damalige Oberstaatsanwalt halt. Und die Richterin aber hat halt im Grunde genommen dann dagegen gehalten und hat das der Angeklagten zugute gehalten, dass sie ja von Anfang an sowohl der Polizei gegenüber, dem Arbeitgeber gegenüber, als auch gegenüber dem Gericht in den 6 Fällen von Anfang an eben geständig war. Und dass ja auch niemand zu Schaden gekommen sei halt. Zudem war eben das Geständnis der Krankenschwester aus strafrechtlicher Sicht tatsächlich der einzige Beweis. Mhm. Das muss man eben auch ganz klar so sehen. Und die Angeklagte sei auch wirklich über Monate hinweg, und das kann man auch nicht anders so sehen, einem riesigen medialen Interesse ausgesetzt gewesen. Und das ist natürlich eine extrem starke und psychische Belastung für so einen jungen Menschen, also für jeden. Vor dem Hintergrund hat sie dann eine Strafe von 6 Monaten Mitbewährung bekommen. Und die Krankenschwester hat sich dann auch im Gericht noch einmal tatsächlich öffentlich entschuldigt und hat halt gesagt, es tut mir leid, ich hätte von Beginn an die Wahrheit sagen müssen.
Sie hat auf jeden Fall auch Reue für ihre Taten gezeigt, und so kam das Strafmaß von 6 Monate Mitbewährung zustande.
Genau.
Hat der Anwalt von ihr das auch akzeptiert?
Die Verteidigung war halt, ist dann anschließend vor die Kamera auch getreten draußen, da war ich auch dabei, und hat halt einfach gesagt, dass er eigentlich nicht damit zufrieden ist, weil er halt der Ansicht ist, dass eben aufgrund dieser ganzen, des ganzen Geständnis und so weiter, sie eigentlich so hätte auch, also ohne Strafe, eben den Saal verlassen kann. Aber sie sind auf jeden Fall nicht in Revision gegangen. Sie hatten es erst überlegt, oder er ließ es damals auf jeden Fall offen. Der Christoph Klatt war das ja, und das hat er dann aber, also am Ende ist dann eben nichts mehr passiert.
Also wurde das Strafmaß akzeptiert von allen Seiten, genau, und ist damit rechtskräftig geworden.
Und man hat vor allen Dingen Ruhe einkehren lassen halt so, ne? Das, glaube ich, war eigentlich das Wesentliche.
Das größte Anliegen vielleicht auch von seiner Mandantin, kann ich mir vorstellen. Wir haben am Anfang auch noch mal die Frage aufgeworfen, weil es ja nun mal wirklich in allen Medien als Impfskandal tituliert worden ist. Wenn du jetzt noch mal an diesen Fall zurückdenkst, was geht dir da heute durch den Kopf? So, was bleibt für dich von diesem Fall hängen?
Ja, also es ist wirklich eine unglaubliche Geschichte, die ganz wunderbar zeigt, wie manchmal Dinge im Leben passieren in einer Situation, die dann so außer Kontrolle gerät. Und damals war es halt einfach so, diese Corona-Zeit, die hat uns ja alle an unsere Grenzen gebracht. Und dann gab es auf einmal einen Impfstoff, es gab aber große Verunsicherungen. Und wer wird zuerst geimpft und ist der Impfstoff sicher? Und dass dann genau in diese Zeit diese eine Person fällt, die dann auch doch sich kritisch geäußert hat über Corona, dass das Ganze so aufgebauscht worden ist am Ende und dann auch noch dazu kam, dass das DRK nicht sauber abgerechnet hatte. Also so zumindest kam es dann ja rüber.
Ja.
Das war einfach so viel auf einmal in der damaligen Zeit, dass das natürlich gefühlt ein Riesenimpfskandal war. Im Nachgang, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr aufgebauscht auf jeden Fall. Und ja, diese Frau, ich habe auch oft darüber nachgedacht, ich kenne diese Frau ja überhaupt nicht, aber sie ist ja wirklich so ein Opfer auch ein Stück weit geworden. Und was diese Frau durchgemacht hat in den Monaten, auch als alleinerziehende Mutter, das stelle ich mir auch schon wirklich sehr hart vor. Und vor dem Hintergrund, das hat schon an Fahrt aufgenommen, diese ganze Geschichte. Heute im Nachgang würde ich sagen, das war teilweise schon etwas doch überspitzt und too much.
Da kann ich vielleicht anschließen mit unserer Rubrik am Ende, denn damit schließen wir jetzt langsam die Akte unseres Falls, doch eine Erkenntnis bleibt. Der Fall wirkt auf den ersten Blick wie ein großer Skandal, aber schaut man genauer hin, zeigt sich ein komplexeres Bild. Am Anfang steht kein Plan, kein Vorsatz, sondern ein ganz alltäglicher Fehler. Ein heruntergefallenes Impfstofffläschchen. Eine Situation, die jedem von uns passieren könnte. Entscheidend ist, was danach passiert. Nicole trifft eine falsche Entscheidung. Sie versucht, den Fehler zu vertuschen. Und genau daraus entsteht dann dieser große Fall. Gleichzeitig fällt das alles in eine Zeit, die es so bis dahin noch nicht gab. Wir sind mitten in der Pandemie. Der Druck auf die Impfzentren war hoch, die Erwartung enorm. Es ging um Geschwindigkeit, um Schutz und für viele Menschen ganz konkret um Leben und Gesundheit. Und in diesem Umfeld arbeiten Menschen, die täglich Verantwortung tragen, die Menschen helfen wollen. Doch diese Menschen arbeiten auch unter Zeitdruck, unter Beobachtung, unter Anspannung. Und das erklärt jetzt nicht ihre Entscheidung, aber es ordnet zumindest die Situation ein. Was diesen Fall außerdem bemerkenswert macht: Er wäre ohne ihr Geständnis vermutlich nie in dieser Form bekannt geworden. Nicole hat sich, wenngleich auch etwas mit zeitlicher Verzögerung, sich anvertraut. Der Fall wurde schließlich umfangreich aufgearbeitet. Und am Ende steht ein Urteil, das genau diesen Einzelfall bewertet. Nicht die Stimmung der Zeit, nicht die öffentliche Debatte, sondern das, was nachweisbar ist. Das Gericht hat die Tat benannt und gleichzeitig die Umstände berücksichtigt. Und vielleicht ist auch das genau die entscheidende Erkenntnis, dass ein Rechtsstaat gerade in emotional aufgeladenen Zeiten zeigt, wofür er da ist, nämlich nüchtern zu prüfen, abzuwägen und zu entscheiden. Katja, vielen Dank, dass du uns den Fall heute mitgebracht hast. Danke dir.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Und danke auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn ihr euch an diesen Fall erinnert, vielleicht schreibt uns doch gern mal in die Kommentare bei Spotify, wenn ihr dort hört, wie ihr das Urteil empfindet. Und wenn ihr mögt, gebt uns auch noch dann direkt eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Das hilft uns, noch mehr Menschen zu erreichen. Und wenn ihr mögt, hören wir uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin. Tschüss.